Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Ja, schönen guten Morgen. Amen. Gottes Wort ist wahrhaftig unerschütterlich. Ne? Es ist das Einzige, das eigentlich uns im Leben ständig begleitet und ständig unterstützen kann. Und deswegen sind wir auch hier in der Gemeinde, um von seinem Wort zu lernen und gelehrt zu bekommen. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, heiße ich Nat Wibberly oder Nathanael Wibberly. Mein Papa ist Amerikaner, deswegen habe ich einen verkürzten Namen bekommen von ihm, der Nat. Und ich darf hier die Ehre, den leitenden Pastorenrolle zu füllen hier in LifePoint Church. Wir sind schon seit 2022 hier in diesen Räumlichkeiten unterwegs als kleine Gemeinde und wie Christi es schon in der Einleitung, in der Begrüßung es erläutert hat, ist unser Herzensanliegen, Brücken zwischen Menschen und Gott und zwischen anderen Kulturen zu bauen. Und das kommt daher, weil ich selber eigentlich einen internationalen Hintergrund habe. Ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin tatsächlich in der Türkei groß geworden. Meine Eltern waren dort im öffentlichen Dienst. Und daher habe ich einen sehr gemischten Jugend eigentlich erleben dürfen. Und ja, das ist unser Herzensanliegen. Und wir haben einfache Liebe für Leute aus anderen Kulturen. Und die Frage ist, wenn man Menschen aus anderen Kulturen begegnet, was verbindet eigentlich? Was verbindet uns als Menschheit? Wir sprechen andere Sprachen, wir haben andere Werte eigentlich in vielen Kulturen, andere Angehensweise, wie wir uns ausdrücken. Und was sind die Sachen, die uns binden? Und eins von den Sachen, die uns binden, ist eigentlich tatsächlich das Wort Gottes. Und Anfang dieses Jahres waren wir im Gebet als Leitungsgespann von unserer Gemeinde, haben gespürt, es gibt einfach, wir haben die Kraft nicht, die wir gerne haben möchten in der Gemeinde. Da fehlt was einfach. Und da haben wir gesagt, wir wollen wieder diese Kraft zurückgewinnen. Dieses Feuer, das wir in den Apostelgeschichten lesen, wie die am Anfang unterwegs waren. Was hat sie dann so angefeuert? Was hat sie dann eigentlich zum Brennen gebracht? Was war es eigentlich? Und ehrlich gesagt geht es auf die Grundlagen vom Glauben zurück. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in unseren ersten Predigtserien von diesem Jahr uns ein bisschen auf die Grundlagen zu konzentrieren. Im Februar haben wir zum Beispiel unsere Serie Back to the Roots gerade eben beendet. Darum ging es, was ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, besonders im Alten Testament. Weil oftmals wird gefragt, was hat das Alte Testament mit dem heutigen Zeitalter zu tun? Das sind ja alte Geschichten. Da waren die Bräuche anders, da gab es Götzenanbetung und so weiter. Und was hat das mit der heute modernen Zeit zu tun, mit unserem Zeitalter? Und wir wollten das halt verbinden, zu sehen, dass der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, es dreht sich alles um Jesus Christus, die Person Jesus Christus. Alles wird, er wird vorausgesagt, alles, was im Alten Testament passiert oder erzählt wird, geht darum zu sagen, die Lage der Menschheit ist wirklich nicht gut, wir können uns selber da nicht rausretten, wir brauchen einen Retter und es wird von diesem Retter erzählt. Und das haben wir eben jetzt abgeschlossen. Aber jetzt wollen wir uns auch weiterhin auf die Grundlagen von unserem Glauben konzentrieren, zu fragen, ja, eins von den anderen großen Ereignissen, besonders im europäischen Raum, ist die Reformation gewesen. Das hat eigentlich die moderne Welt, so wie sie wir heute kennen, eigentlich geformt und geleitet. Und was hat es dazu geführt, dass der Martin Luther so ein Erdbeben ausgelöst hat. Und wir wollen einfach uns deswegen auf die 5 Solis mal uns konzentrieren. Was sind die 5 Punkte gewesen, die den Martin Luther wirklich beeinflusst haben, einfach aufzustehen und vor dem König und Kaiser sagen zu können, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Was hat ihn so stur in seinem Glauben gemacht, so solide, dass er gegen eine ganze Weltmacht sich stemmen konnte? Das ist wirklich unglaublich. Und wir haben mit den ersten Sola letzte Woche angefangen, Sola Scriptura. Da durften wir von unserem lieben Vorreiter Joachim Battermann hören. Der hat uns über Sola, hat uns reingekommen, was Sola Scriptura geht. Das ist nur um das Wort. Das Wort allein ist quasi die Wahrheit und der Standard, das eigentlich, wonach wir uns richten sollen, weil es das Wort Gottes ist. Ja, es ist aufgeschrieben, wir haben es sogar im digitalen Format, aber es ist das Wort Gottes. Es ist ewig. Was er sagt, ist immer wahr. stimmt immer. Egal, was wir dagegen sagen möchten oder ob wir uns nicht dran halten möchten, sein Wort ist die Grundlage für allem. Und, Entschuldigung, ich habe hier letzte Woche ein bisschen Schnupfen, deswegen, wenn ich ab und zu mal huste, möchte ich erstmal im Voraus mal euch da verwarnen. Aber wir wollen uns auf die zweite, auf das zweite Soli konzentrieren und das ist Sola Gratia. Sola Gratia. Und wie es hier schon angedeutet ist, Sola Gratia, es geht um Gnade. Ne? Und eigentlich war das ganze Konzept, das eigentlich seinen Glaubensweg für den Martin Luther ausgelöst hat. Ne? Er war gerade dabei, sich in der Bibel so ein bisschen mehr zu vertiefen und er kam an diesem Vers, am Vers Römer 1,17 ist er hängen geblieben und da steht, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, dem vertraut. Und natürlich wissen wir, zu der Zeit ging es ja um diese Ablässe, die die Kirche, die katholische Kirche an allen verkauft haben, zu sagen, jetzt, wenn du jetzt Geld zahlst, dann springst du aus dem Höllenfeuer. Und Martin Luther wusste, dass das nicht stimmt. Und das Schlimme war, dass zu der Zeit das Volk die Bibel selber nicht in ihrer eigenen Sprache lesen konnte. Es wurde ihnen ausgelegt von den Priestern, weil alles auf Latein oder Griechisch oder Hebräisch war. Aber es war nicht auf dem täglichen Sprache des Volkes eigentlich weder erzählt noch vorgelesen. Und deswegen Martin Luther, der dieses Wissen hatte und er geht in das Wort und er sieht, das stimmt gar nicht, was die diesen Menschen lernen. Das ist reiner Betrug. Da hat er gesagt, da muss was dagegen getan werden. Und das war der Auslöser, dieser Vers, Römer 1,17 war der Auslöser für ihn, ihn auf diese Reise zu nehmen. Aber ich will nicht heute über Römer 1,17 euch erzählen. Ich will nämlich eher über einen Vers schauen, wo es um die Wichtigkeit von Gottes Gnade eigentlich geht. Warum das so wichtig ist. Warum ist Gottes Gnade so wichtig? Und dafür schauen wir, ihr könnt am Bildschirm mitverfolgen, hier, Epheser, Kapitel 2, Verse 8 durch 9. Und da steht, denn nur durch seine, also Gottes, unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seinen guten Taten einbilden. Amen. Beten wir ganz kurz, mit dem wir eintauchen. Wir wollen nämlich von dem Herrn hören, von seinem Geist geleitet werden. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ja, der lebendige Wort bist, dass du dieses Wort verkörperst und verkörpert hast. Wir danken dir, dass du unter uns gelebt hast, uns gezeigt hast, wo es entlang geht, uns deine Macht gezeigt hast. Und auch noch dazu dein Werk vollendet hast, dass wir jetzt heute nicht mal vor der Tod Angst haben müssen durch die Hoffnung, die du uns geschenkt hast, durch deine Güte und Gnade. Ich bitte für diese Zeit jetzt, dass während wir uns in diesen Vers hier vertiefen möchten, dass du uns einfach den Weg zeigst, dass die Worte, die heute ausgesprochen werden, nicht Menschenwörter sind, sondern deine Worte sind, dass wir von dir hören, dass du in unseren Herzen berührst, sogar wenn wir dieses Konzept kennen, dass wir es von einer neuen Perspektive erleben dürfen, damit wir, jeder von uns, gestärkt und in deinem Geiste entbrannt nach Hause gehen dürfen. Wir danken dir, dass du schon am Wirken bist und wir beten all dies in deinem heiligen Namen, im Namen Jesu. Amen. So, wir wollen uns jetzt mal Punkt für Punkt ein paar Sachen von diesem Vers rausholen. Und das erste ist, durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Also, seine Güte ist unverdient. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Seine Güte ist unverdient. Das heißt, dass unsere Rettung unverdient ist. Nun, was darunter liegt, ist, dass wir gerettet werden müssen. Wir sind in einer Lage als Menschheit gefallen, wo wir Rettung brauchen. Wir müssen gerettet werden, sonst geht es uns schlecht. Weil was steht hier eigentlich? Auch im Römerbrief steht irgendwo anders, Kapitel 3, Vers 23, da steht, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Also wir sind von dem Weg abgekommen, auf dem Gott uns ursprünglich gesetzt hat. Und wir sind durch unsere eigenen Entscheidungen dadurch abgekommen. Das war nicht irgendwie gezwungen, wir haben uns dafür entschieden als Menschheit. Nein, ich will lieber wie Gott sein. Nein, ich vertraue ihm nicht mehr. Ich will meinen eigenen Weg einschlagen. Und deswegen sind wir vom Weg abgekommen. Und wir sind in eine Lage geraten, wo wir schuldig gesprochen worden sind. Und was Gott ganz offen Adam und Eva gesagt hat, er hat gesagt, wenn ihr von diesem Baum isst, dem Baum vom Wissen des Guten und Bösen, werdet ihr wahrhaftig an dem Tag sterben. Ihr werdet den Tod erleben. Ihr werdet von mir abgeschieden werden. Das hat er denen ganz klar und offen gesagt, vor dem überhaupt, was alles passiert ist. Die waren nicht irgendwie ignorant und wussten nichts davon. Die haben eigentlich keinen sich einen Schuldspruch sagen können. Die waren einfach schuldig. Und das geht, die Lage dauert an. Und was das für uns heißt, für dich und mich heute, ist, dass wir einfach erkennen müssen, dass wir sind nicht gut. Keiner von uns ist gut. Keiner von uns macht eigentlich etwas aus reine Güte. Aus, ja, ich will jemandem was Gutes tun, einfach weil es so ist. Es gibt immer etwas im Hinterkopf. Ja? Wir haben immer mit unserer Selbstsucht und unserem Ego zu kämpfen. Ja? Und das allein ist, was uns sündig macht. Dass wir einfach in dieser Ausstellung aus einfach nicht ohne Selbstsucht zu agieren, wie Gott agieren können. Das spricht uns schuldig. Wir brauchen Rettung, um aus dieser Lage rauszukommen. Ja? Wir sind, die Güte, die uns gezeigt wird, ist unverdient. Das haben wir nicht verdient. Was wir verdient haben, wie es in der Bibel steht, ist, wir haben die Todesstrafe verdient. Das ist, was wir verdient haben. Und Gott wäre total in seinem Recht zu sagen, okay, ich lasse euch einfach verrecken, weil das habt ihr verdient. Ihr seid verdorben. Ihr seid in euch selber, ihr könnt euch gar nicht retten. Und das zu verstehen ist wichtig. Das zu sagen, ich glaube nicht, also ich muss von mir selber sagen, glaube ich wirklich, dass ich so ein böser Mensch bin? Und ehrlich gesagt, nein. Warum? Weil ich kann Gutes tun. Ne? Ich helfe diese Person oder ich habe es nicht böse gemeint oder so. Aber im tiefsten Dasein sind wir eigentlich nicht gut. Wir denken nur an uns selber. Wir wollen im Mittelpunkt stehen. Ja? Wenn die Lage brenzlig genug wird, ja, opfern wir uns selber auf oder sagen wir, nee, ich haue ab, ich lasse die anderen hier irgendwie die Lage hier erleben, aber ich will hier raus. Jeder von uns will uns immer selber retten. Und das ist eigentlich, das widerspiegelt unser Herz. Und das heißt, dass wir nicht eigentlich uns, weder uns selber retten können, noch eigentlich die Rettung verdient haben. Aber da kommt Gottes Güte ins Spiel. Er hat aus seiner Güte, aus seiner, das Gute, das in ihm ist, er ist total gut, völlig gut, hat nichts Schlechtes in ihm drin. Er hat sich entschieden, uns zu retten. Er hat gesagt, nee, ich werde diese Lage richten. Ich lasse es nicht so. Ja, das ist völlig seine Entscheidung allein, hat nichts mit uns zu tun. Wir können das gar nicht beeinflussen von uns selber. Das ist wichtig zu verstehen. Und aus Liebe zu uns hat er sich dafür entschieden, den Preis der Versöhnung mit ihm zu bezahlen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, dass Christus allein, Christus, der Retter allein, Gottes einzig erwählte Weg, gerettet zu werden, ist Jesus Christus. Ja? Es ist nicht eine andere Religion, es ist nicht eine andere Philosophie. Er hat nicht zwei oder drei Wege uns ausgelegt, er hat nur einen Weg ausgelegt. Und das zeigt nicht Gottes Charakter, dass er klar ist, er agiert klar, der will uns Klarheit schaffen. Warum macht er das? Weil es fair ist. Es ist fair. Wie unfair wäre es, wenn er andere Standarte für andere Kulturen benutzen würde? Nee, es gibt nur einen Weg und das ist Christus allein. Das ist ein Standard für alle. Und wer an Jesus Christus glaubt, vertraut, dass das Zeugnis von Jesus Christus vollkommen stimmt. Ja? Wie Christus sich dargestellt hat, wie Jesus über sich selber geredet hat, so ist er auch. Nur wir haben in unserer heutigen Zeit, sieht man das sehr oft, das ist nichts Neues, fand schon zu der Zeit, kurz nachdem Christus eigentlich wieder in den Himmel gezogen war, statt, wo Menschen ihn in ihr eigenes Bildnis irgendwie wieder darstellen möchten. Nein, Jesus ist okay, also Vielfalt ist cool. Er liebt auch Menschen, die nicht ganz an Gott glauben. Oder liebt auch Menschen, die nicht ein heiliges Leben führen. Es geht beides. Nee, wie hat Jesus sich ausgedrückt? Was sind seine Worte gewesen? Die kann man nicht verbiegen. Die kann man nur, also in Anführungszeichen, in Strichen, verbiegen, wenn man die Worte weglässt. Aber wenn man es vollkommen betrachtet, ist sein Bild sehr klar. Ja? Wer an Jesus Christus glaubt, vertraut, dass dein Zeugnis vollkommen stimmt. Sowohl wenn es Punkte gibt, wo uns nicht gefällt. Ja? So ist der Jesus. Die Welt versucht, ihn falsch darzustellen. Aber das klappt nicht. Nach einem bestimmten Punkt fällt alles zusammen, was sie da eigentlich lehren. Man sieht die Lücken. Aber was Jesus gelehrt hat, ist vollkommen. Und deswegen ist der einzige Weg zur Rettung durch Christus allein, die Gott uns gegeben hat. Dritter Punkt ist, es ist nicht unser eigenes Werk. Ja, es ist nicht unser eigenes Werk. Hier kommt Stolz ins Spiel für uns. Es gibt nichts, was wir tun können, um den Preis dieser Todesstrafe selber bezahlen zu können. Ja, sogar wenn wir alles tun würden, alles mögliche in unserer Kraft, es würde nicht ausreichen, uns aus dieser Strafe rauszuholen. Es würde nicht ausreichen, wieder in Gottes Gegenwart auf unsere eigene Faust zu kommen. Der Prophet Jesaja hat so ausgedrückt, er sagt, im Jesaja Kapitel 64 sagt er, in deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorbtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Was wir tun, taugt nichts. Es ist nicht gut genug. Und in der ganzen Ewigkeit ist es nur ein kleines auf dem Bildschirm des Lebens. Das war's. Um vor einem ewigen Gott stehen zu können, müssen wir etwas haben, das eigentlich auch ewig ist. Und das können wir nicht zustande bringen. Was das heißt, ist, dass in unserem eigenen Leben Frömmigkeit bringt nichts. Okay, ich kann so viel ich möchte in die Kirche gehen, aber wenn ich jetzt nicht den Retter in meinem Herzen habe, wenn ich ihn nicht persönlich kenne, wenn ich ihn nicht in seiner Kraft agiere, dann ist alles, was ich tue, nur, also es ist nur Show, ja? Ich komme rein, ist für mich selber gemeint. Das ist Ego-Boosting, ne? Also ich fühle mich gut, weil ich in die Gemeinde komme. Ich fühle mich gut, wenn ich jetzt tollen Lobpreis habe. Aber darum geht es gar nicht. Das kann uns nicht retten. Das ist alles nur äußerlich. Ja, gute Werke bringen auch nichts. Ja, wenn ich jetzt während der Fastenzeit gut faste oder ich gebe meinen Zehnten ab oder ich gehe sogar, es gibt Leute, die in die Mission gehen und die gehen nicht für die richtigen Zwecke. Die gehen, um sich selber groß zu machen. Ja? Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Denn für Gott ist Authentizität wichtig. Ja? Für ihn ist wichtig, wo unser Herz ist, was unsere Herzenslage ist. Er sagt sowieso im 1. Samuel Kapitel 16, da sagt er, doch der Herr sagt, für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Dieser Vers sollte uns alle eigentlich Angst machen. Ehrlich gesagt. Ja? Ich denke immer, okay, wenn ich alleine bin, ja, wo scrolle ich auf mein iPhone? Was schaue ich mir an? Oh, niemand ist okay. Ich kann jetzt in diesen Instagram-Konto reingehen, das ein bisschen so grenzwertig ist. Oder ich gucke Videos, die eigentlich nicht sein sollten. Oder ich chatte mit jemandem, mit dem ich nicht chatten soll. Ja? Da kommt unser Herz zum Vorschein. Wenn wir physisch alleine sind. Aber wir sind nie eigentlich alleine. Gott hat uns immer im Auge. Und wenn wir so leben und sagen, okay, jetzt, was ich gerade jetzt tue, allein, er ist dabei, er sieht alles, was ich tue. Er sieht genau, was mich hier motiviert, was meine Motivation ist. Und er könnte das bloßlegen, wenn er möchte. Vor dem sollte man Angst haben. Aber wir haben eher mehr Angst vor Menschen zu sagen, oh, ich will nicht so schlecht dastehen und ich will nicht, dass sie schlecht über mich denken. Aber das ist nur ein Mensch. Die werden genauso wie du und ich irgendwann mal sterben. Und wir sind alle im Boden und dann taugt nichts, was dieser Mensch über uns gedacht hat. Aber Gott ist ewig und er sieht in unseren Herzen rein. Und das sollte uns eigentlich Angst machen, würde ich sagen. Und das sollte uns zu einem Punkt bringen, zu sagen, okay, wenn wir das richtig checken würden, dass wir ein Geständnis abgeben würden, wo wir sagen, Herr, ich kann nichts. Ich kann nichts tun, um mich selber zu rechtfertigen und dir zu gefallen. Das kann ich nicht. Es ist unmöglich. Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Er liebt alles, was er für dich ausgelegt hat. Er liebt zu sagen, okay, das sind seine Fähigkeiten, das sind ihre und seine Fähigkeiten, das ist ihre Berufung. Er liebt das, das gibt ihm Freude. Und er will, dass du und ich mit ihm eine Beziehung haben. Der will, dass wir uns mit ihm austauschen. Ich habe einen Segen, dass ich drei Kinder habe. Ich liebe meine Kinder alle sehr. Die machen mich oftmals verrückt, aber ich würde das nie eintauschen. Also ich will meine Kinder immer bei mir haben. Und das Tolle ist, es bringt mir Freude als Papa, wenn sie einfach zu mir kommen, mit mir reden, ohne Grund. Ne? Die kommen einfach und erzählen mir was Komisches. Ne? Und ich will sie nicht auch dazu zwingen. Aber so ist Gott genauso. Er will einfach, dass du zu ihm kommst und mit ihm dich unterhältst und von dir hört. Das gibt ihm, vielen Dank, super viel Freude. Es geht nicht um ihn. Er braucht uns nicht. Aber er will uns haben. Ja, und das ist wichtig zu verstehen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir sagen, ich kann nichts tun, um so gut und so stark und so groß wie du zu sein. Was ich interessant finde, ist, wenn man Kinder anwachsen sieht, wie sehr von einem frühen Alter sie genauso wie die Eltern sein möchten, zu sehen ist. Ich habe ein Bild gefunden von einem mittleren Sohn und der ist so einer, der wirft sich voll in die Sache rein, jedes Mal. Das hat so richtig Feuer und Power. Und er war noch so 3-4 Jahre alt. Ich war irgendwo mal Skifahren und die sind einen Berg hochgefahren mit meiner Frau und wir haben uns zum Mittagessen getroffen und da hat mein Sohn meinen Skihelm entdeckt und hat meinen Skihelm sofort anziehen möchten und der wollte Skifahren, der war 3 Jahre alt. Und das hat mich einfach so gedacht, wow, das ist unglaublich, wie sehr Kinder wie ihre Eltern sein möchten. Sie wollen sofort das widerspiegeln und wir sind genauso eigentlich mit unserem Papa, ne? Unserem göttlichen, himmlischen Papa. Wir wollen genauso wie er sein. Aber wir müssen gestehen, genau wie mein Sohn als 3-Jähriger nicht Skifahren konnte, wir können auch nicht so tun wie Gott. Aber das braucht Demut. Das braucht Demut, das zuzugeben. Und deswegen, das ist eine bittere Wahrheit, was ich jetzt sagen werde, deswegen finden auch nicht viele die Tür zur wahren Rettung. Weil sie nicht demütig sind. Oder die wollen sich nicht demüten, zu sagen, hey, ich kann nicht alles. Das ist für sie zu, die haben zu viel Stolz. Diesen Stolz müssen wir überwinden. Und ich denke immer, was Jesus gesagt hat, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Wir denken, also ich habe es mir immer so vorgestellt, okay, jemand, der einfach nicht Christ ist, der kommt nicht da rein. Naja, das stimmt gar nicht. Es werden viele Christen geben, die nicht durch dieses Tor kommen werden. 100%. Es werden viele Leute, die sich als Christ dargeben, die werden nicht diese Tür finden können. Die werden nicht durch diesen Tor kommen können. Warum? Weil sie das nicht akzeptieren wollen, dass sie es selber nicht hinbekommen. Stolz. Nee, ich will Gott gefallen und ich will es auf meiner eigenen Faust machen. Unmöglich. Das ist, was hier steht. Kein eigenes Werk. Wir können es nicht hinbekommen. Und da kommen wir, da kommen wir zum nächsten Punkt. Geschenk Gottes. Die Gnade ist ein Geschenk Gottes. Hier ist das Interessante an Geschenken. Ja? Ein Geschenk ist etwas, was wir nicht gewollt haben. Oder es wird aus der Güte von jemand anders einem angeboten. Ja? Oftmals denkt man an, wenn Geschenk gesagt wird, denkt man an Geburtstagsgeschenke. Ne? Also es ist dein Geburtstag, dich wollen wir feiern, wir bringen dir was, dass es dich erfreut. Aber eigentlich ist ein Geschenk, wenn man es denkt, man wird es geschenkt. Ja? Ich habe es nicht danach gebeten, ich habe nicht gesagt, ich will das unbedingt haben. Wenn jemand einfach kommt und dir etwas schenkt, das ist ein richtiges Geschenk, ohne es zu erwarten. Und dann ist man total geflasht, so wow, ich kann das nicht glauben, ist genau das, was ich wollte. Dann ist ein Geschenk, wirklich ein Geschenk. Und Gott, er liebt uns. Er will uns sonst Gutes tun. Und deswegen gibt er uns dieses Geschenk. Die ganze Menschheit gibt er dieses Geschenk. Ja, es ist interessant, einfach im Alten Testament zu lesen, wie sehr er kümmert sich so um das Volk Israel. Ja, Volk Israel, ihr seid das erwählte Volk. Ich habe euch die Wahrheit gegeben. Ich habe euch das Gesetz gegeben. Die Bundeslade und alles. Hat das nicht denen geschenkt? Hat das alles denen geschenkt? Nicht, damit sie ein großes Volk werden. Der hat einen größeren Zweck für diese ganze Sache gehabt. Und zwar, dass die ganze Welt durch die Israeliten gerettet werden. Dass der Retter durch sie hervorkommt. Aber die haben sich eingebildet, wir sind das Beste, wir sind die Coolsten. Und ja, wir werden jetzt von Gott gesegnet. All die anderen Völker, die sind unter uns so stolz. Und die meisten, die frommsten Israeliten haben den Jesus abgelehnt. Interessant. obwohl sie das Gesetz richtig gut konnten. Die wussten alles, die wussten all die Voraussagen, aber die haben ihn nicht gewollt, weil er nicht den Retter dargestellt hat, den sie sich vorgestellt haben. Sie waren ihr größtes Hindernis, nicht Jesus, nicht das Wort Gottes. Ja? Und so ist es bei uns auch. Das ist ein Geschenk Gottes. Er will, dass wir alle ihn kennen. Er will, dass die ganze Welt gerettet wird. Nicht nur ein Bruchteil. Er will, dass alle gerettet werden. Und er bietet uns dieses Geschenk an, mit ausgestreckten Händen. Und sagt, bitte nimm mein Geschenk an. Das Ding mit Geschenk ist, der Segen ist nicht vollkommen, solange die Person, die es geschenkt wird, es nicht annimmt. Wenn die Person, die dieses Geschenk annehmen sollte, es nicht als ablehnt, dann ist das bitter. Dann ist das traurig. Aber um dieses Geschenk des Segen wirklich erleben zu können, müssen wir es annehmen. Und das braucht wieder nochmal Demut. Die Gnade Gottes kann alles richten, aber sie taugt uns nichts, wenn wir es nicht annehmen. Sie wird uns nichts taugen. Das ist die Wahrheit. Wir müssen uns dafür entscheiden. Und warum macht Gott es so? Weil er unseren Herzen kennt. Er kennt uns. Er will nicht, dass wir uns was einbilden. Das ist gerecht. Denn niemand kann sagen, ja, ich war ein Besserer und deswegen habe ich die Gnade früher erlangen als die anderen. Er kennt unser Herzen. Er weiß, wie wir sind, ja, was unsere Einstellung ist. Und deswegen sagt er, keine Einbildung. Ja. Das habe ich so getan. Der ist so clever, Gott. Das hat er so gemacht, dass niemand sagen kann, ich bin besser als alle anderen. So, von den Priestern bis zum Straßenfeger, wir sind alle gleich. Und das ist eigentlich die Gerechtigkeit, die wir alle nachsehen als Menschen. Ne? Wir wollen so eine Gerechtigkeit in unserer Welt sehen. Es geht immer darum, wer sind die Reichen, wer sind die Armen und so weiter. Das sehen wir immer in der Politik. Ja? Ja, wir wollen Vermögensteuer haben, weil die haben zu viel Geld und die haben nicht genug und so weiter. Ne? Mindestlohnerhöhung und so weiter. Darum geht es immer. Gerechtigkeit, das ist eigentlich das eigentliche Thema, worum es immer dreht. Aber Gott hat die eigentliche Gerechtigkeit geschaffen, indem er jedem dieses Geschenk anbietet. Und diejenigen, die dieses Geschenk annehmen, haben ein volles Leben. Sogar wenn das Leben voller Schwierigkeiten ist, haben sie eine Freude am Leben, die niemand ihnen wegnehmen kann, weil sie mit Gott unterwegs sind. Und darum geht's ja. Das ist richtige Gerechtigkeit. Egal, was dein Hintergrund ist, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst, welche andere Religion du mal geglaubt hast, das ist egal. Wir sind alle unter Gott vereint. Wir sind alle seine Kinder, wie wir schon gesagt haben. Und es ist durch Gottes Wille, seine Gnade allein, dass wir überhaupt gerettet werden. Und da kommen wir dann natürlich zum nächsten Sola, Sola Fide, was allein der Glaube ist. Aber das kommt nächste Woche. Deswegen wollen wir ein paar Action Points hier erstmal uns anschauen. Und weil diese Themen so tief sind, musste ich mir mal überlegen, okay, wie kann das praktisch umgesetzt werden? Weil man kann einfach nicht herausgehen und sagen, okay, jetzt haben wir was Schönes gehört, aber wie kann ich das und nicht erklären, wie man das anwenden kann oder wie man es eigentlich umsetzen soll. Ja? Deswegen haben wir unsere Action Points. Und das Erste ist, wir müssen ein bisschen Selbstbewertung machen. Sogar wenn wir gläubig sind, ist es immer gut, etwas Selbstbewertung zu machen, Selbstreflexion. Ja? Und das Erste ist, habe ich Gottes Gnade eigentlich verstanden? Verstehe ich eigentlich, was seine Gnade heißt? Einfach mal diese Frage uns selber zu stellen. Und ehrlich gesagt, niemand kann 100% sagen, ja, ich verstehe es ganz. Nee, das ist unmöglich. Aber einfach das nur ab und zu mal wieder uns selber zu stellen, zu sagen, worum geht es um Gottes Gnade? Habe ich es wirklich verstanden? Und wenn ich es noch nicht so richtig verstanden habe, einfach ein bisschen tiefer gehen und ihn zu bitten und zu zeigen, was das eigentlich heißt. Wie Jesus, weil das ist wichtig, weil Jesus mal gesagt hat, wenn wir nicht verstehen, wie sehr wir vergeben worden sind, dann werden wir auch nicht anderen diese Liebe zeigen. Was steht hier? Ihre viele Sünden sind vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ja, ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Ja, okay, also ist gut. Nee, wenn wir sagen, ja, ich bin wirklich ein verdorbener Mensch. Wenn ich wirklich verstehe, wie groß und tief Gottes Gnade ist, das verändert uns. Das verändert, wie wir eigentlich uns benehmen, wie wir das Leben entgegenkommen. Ja, wenn wir wirklich verstehen, wie viel wir vergeben worden sind, dann würden wir dazu bereit sein, alles für den Herrn zu tun. Alles, absolut alles. Wenn er sagen würde, okay, lass deine Karriere, geh in vollzeitigen Dienst, würden wir sagen, auf jeden Fall. Ohne nachzudenken würden wir das tun, weil wir verstehen, wie groß deine Gnade ist. Nun, ich will nicht ja sagen, dass wenn man nicht im vollzeitigen Dienst ist, macht man nicht Gottes Wille. Das stimmt gar nicht. Aber einfach die Bereitschaft zu haben, für den Herrn alles zu tun. Wenn wir in der Arbeit sind und da gibt es diesen einen Mitarbeiter, der ein bisschen mürrisch ist, geh und rede mit ihm. Oh, okay, ich will nicht. Nee, aber dann, meine Gnade ist gut, groß. Okay, dann tue ich's. Und solche kleinen Schritte kann Gott dadurch uns bringen, damit wir dann in dem Moment seine Gnade anderen verkörpern können. Darum geht's. Er will, dass wir seine Gnade uns verkörpern. Das ist unglaublich, wenn wir uns so dran denken. Das ist seine Gnade. Wenn wir verstehen, wie viel sehr wir vergeben worden sind, dann werden wir andere lieben können. Auf eine Weise, die einfach wunderbar ist und himmlisch ist. Das Zweite ist, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo er noch nicht das Sagen hat? 100% gibt es Bereiche in jedem von unserem Leben, wo er noch nicht das Sagen bekommen hat. Aber wir müssen immer weiterhin dran arbeiten. Ja? Und wenn wir merken, okay, ich bin unvollkommen, ich brauche seine Hilfe, ich brauche alles von ihm, seine Gnade, dann müssen wir auch überlegen, okay, wo gibt es einen Punkt, wo ich noch Wachstum brauche? Das ist wichtig. Ja? Es braucht nichts, sage ich mal, Bösartiges zu sein oder Ähnliches, sondern es könnte einfach ganz einfach sein, eine Angst, das uns irgendwie beeinflusst. Ich habe Angst vor, ich weiß nicht, was die Menschen über mich denken würden. Oder ich habe eine ständige Angst, krank zu werden. Und ich habe eine ständige Angst, anderen zu dienen. Diese Angst ist, was uns bindet. Dann ist die Angst, hat das Sagen in unserem Leben nicht der Herr. Und Gott würde sagen, okay, dann muss ich in diesem Bereich arbeiten. Oder es könnte eine unausgemessene Liebe von Bequemlichkeit sein. So, ja, ich habe keine Lust, das zu tun, ich will lieber bequem sein. Das ist auch ein Hindernis für uns. Wie schon gesagt, es kann Stolz sein. Es könnte Wut gegen jemanden sein oder gegen eine Lage sein, das uns eigentlich davon abhält, wirklich seine Gnade zu erleben. Aber wir müssen, wie gesagt, uns das zeigen lassen, wo ist ein Bereich, wo ich jetzt gerade ein Hindernis habe in meinem Wachstum. Es ist nicht immer, dass ständig was da sein muss, aber wir gehen ja durch Höhen und Tiefen im Leben. Ne? Und manchmal ist alles gut und manchmal ist nicht alles gut. Und in den Momenten, wo wir durch die Tiefen gehen, dann ist das wichtig zu sagen, okay, was hat das mit mir gemacht? Ja? Wo brauche ich Gottes Hilfe? Wo brauche ich seine Vergebung wieder mal? Dass er einfach in uns wirkt, damit diese Sachen aus dem Weg geräumt werden, damit wir wirklich seine Gnade erleben dürfen. Und das wird uns dann zum dritten Punkt bringen, wo wir die Gnade durch unser Glauben in Tat umsetzen. Wir werden nicht durch Taten gerettet. Das ist ganz klar. Aber wenn wir sagen, ich bin gläubig oder ich habe einen Glauben und wir es nicht in Taten zeigen, ist das auch ein Fragezeichen. Stimmt das überhaupt? Also es muss alles beide da sein. Man hat Glaube, man hat Taten. Wir müssen diese Taten dieses Glauben in Taten umsetzen. Und deswegen einfach an dich, hey, wie kannst du deinen Glauben an die Grenzen bringen? Was ist ein Punkt für dich, das wird wirklich viel Kraft kosten oder ich brauche Gottes Hilfe, um wirklich meinen Glauben zu diesem Punkt zu kommen sehen? Gibt es etwas in deinem Glauben, wo du was erleben möchtest? Einfach sagen, hey, das habe ich nie erlebt, aber ich möchte in diesem Bereich wachsen. Wir sollten alle solche Ziele haben. Ein Ziel für uns war, wir wollten mehr beten dieses Jahr als Gemeinde. Wir haben gemerkt, Gebet ist ein Standardteil vom Leben des Gläubigen. Aber wir als Gemeinde haben nicht genug gebetet. Das ist uns aufgefallen. Wir haben gesagt, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, warum wir nicht diese Kraft zu spüren bekommen, die wir gerne haben möchten. Wir beten nicht, wir kommen nicht in seine Gegenwart und sagen nicht, hey, wir reden nicht mit Gott und erzählen ihm nicht, was uns beschäftigt oder was unsere Bedürfnisse sind. Und er kann uns dann auch nicht da sagen, was er uns zeigen möchte. Da haben wir gesagt, wir setzen das um. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir einmal in der Woche hier in unseren Räumlichkeiten uns zu einem Gebetstreffen treffen. Das ist ganz einfach, nichts Kompliziertes. Ne? Wir kommen einfach zusammen einmal in der Woche für eine Stunde beten und wir beten einfach hart. Ne? Also volle Stunde Gebet, nichts anderes. Und es ist interessant, wie kurz diese Zeit einem vorkommt. bumm, vorbei, okay, das eine Stunde in der Woche, das ist alles. Aber es hat schon was mit uns als Gemeinde getan. Wir merken das wirklich, dass hier was, es bewegt sich was jetzt. Aber wir mussten unser Glaube in Taten umsetzen. Und das ist der Glaubensschritt. Und das wäre der dritte Punkt. Setze deinen Glaube in Taten um. Als Schlusspunkt würde ich sagen, einfach mal wieder dran zu denken. Wir waren viele Jahre in der Türkei, wie gesagt, unterwegs. Und gerade jetzt ist eigentlich der Fastenmonat, kennt doch Ramadan. Und das ist, und gleich danach kommt der Zuckerfest, Şeker Bayramı, wie wir so schön auf Türkisch sagen. Aber das waren die zwei, also eins von den größeren Festen in der Türkei. Das andere war das Opferfest, wo Leute sich ein Lamm oder irgendein anderes Vieh besorgen und dann schlachten sie es und verteilen das Fleisch in der Nachbarschaft so. Und das, in meiner Kindheit haben sie unseren Hinterhof, wo wir gewohnt haben, als Schlachthof benutzt. Und ich kann mich gut daran erinnern, zu sehen, wie diese Lämmer geschlachtet wurden. Und anfangs merkt man gar nicht, was das ist, aber wenn man versteht, da läuft das Leben regelrecht aus einem Wesen aus. Oh, das erste Mal, wo ich das verstanden habe, konnte ich nicht mehr zuschauen. Es war schrecklich. Aber wenn man dieses Blut fließend sieht und einfach diese harmlosen Lämmer abgeschlachtet sieht, dann denkt man wirklich dran, das ist, was Gott für uns gemacht hat. Der hat sich abschlachten lassen für uns, ohne sich zu wehren. Und wenn wir verstehen, wie groß diese Gnade ist, wie wertvoll sie ist, ist das Geringste, was wir tun können, ist ihm sein Leben anzubieten. Immer wieder. Ich biete es dir wieder an. Und das ist meine Hoffnung für euch heute, dass wir einfach wieder mal dran denken. Sola gratia. Nur durch seine Gnade allein können wir Gott gefallen. Und ich hoffe, das gibt dir ein bisschen eine Leichtigkeit, wenn du hier heute rausgehst, zu sagen, ich brauch mich nicht beweisen. Du brauchst dich nicht zu beweisen, ich auch nicht. Gott hat uns alles gegeben. Es ist schon bewiesen. Wir brauchen nur diese Kraft anzunehmen und es auszuleben. Gott segne euch.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.